Hallo Vanessa.
Hi, Vicky.
Na, wie geht's dir?
Gut und dir?
Ja, sehr gut, nachdem ich mich umgezogen habe, weil dieser komische Cardigan einen Monsterarm an meiner rechten Seite gemacht hat.
Ja, aber ja, ich finde gut, dass wir beide den Cardigan dran haben.
Ja,
Wie immer, matchy-matchy.
ist ein Cardigan. Ja, aber nicht komplett gleich. Es ist
Das
immer
stimmt.
eine kleine Varianz.
Ja, es sieht schon anders aus, auch vom Stoff anders.
Wollte gerade sagen. Aber trotzdem, irgendwie der Vibe ist gematcht. Und
Ja.
es ist nicht abgesprochen übrigens.
Ja, wir sprechen das nie ab, aber haben ganz oft was Ähnliches an.
Ja.
Okay, Klassiker.
Dann, eigentlich ist das Thema heute ein ganz besonderes mit dem, okay, alles in Ordnung bei dir? Ja.
Entschuldigung, ich habe gerade festgestellt, dass mein Kabel sich hier verhakt hat. Entschuldigung,
Okay,
jetzt,
für
ich
Leute,
bin
die
bei
das
dir.
hier nicht anschauen, sondern nur anhören, Vanessa ist gerade aus dem Bild verschwunden. Aber gut, machen wir einfach weiter.
Entschuldigung. Ja, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Eigentlich, ja, eigentlich wollte ich heute über ein ganz besonderes Thema reden, mit dem wir beide sehr gut relaten können. Und das ist das Imposter-Syndrom.
Wie wir es nicht lieben.
Genau. Aber wir gehen erst zur News der Woche und diesmal ist es eine Good News der Woche, die ich
Lieben
mit
wir.
euch teilen würde.
Golz und Gelaber, ein Podcast von und mit Vanessa Schwenk und Viktoria Wokri.
Anfang 2025 wurde ein Moment, wer hat das nochmal gemacht? Ich glaube, das war eine Analyse der Vorstandsgremien durch die Personalberatung Russell Reynolds Associates, die ergeben hat, ja genau, dass der Frauenanteil in DAX-Vorständen einen historischen Höchststand erreicht hat mit 25,4%.
Clap, clap, clap. Sehr gut, das wollen wir hören.
Richtig krass. In den vergangenen 4 Jahren, seit 2020, nahm der Anteil der Frauen im Top-Management von 13,3% um 12 Prozentpunkte auf 25,4% zu, was eigentlich fast eine Verdopplung ist innerhalb von vier
Das ist
Jahren.
viel. Das ist wirklich viel.
Kurzes Shaming. Porsche ist weiterhin das einzige Unternehmen ohne Frauen im Vorstand.
Das bricht mir das
Ja.
Herz.
Wen wir aber hervorheben wollen, sind zwei Unternehmen, Commerzbank und Siemens Healthineers, I have no idea, wo der Frauenanteil im Vorstand bei 50% liegt.
Okay, das ist gut. Das ist sehr gut. Props an die. Shame on Porsche.
Wenn ihr wissen wollt, warum, also weil es geht hier nicht, wir machen nicht das Fass mit Quoten auf, aber warum es wirklich gut sein kann, einfach Geschlechtergleichheit zu haben und quasi das, weil in den Unternehmen selbst ja oft schon bei den arbeitenden Leuten auch Männer und Frauen sind und sonstiges, warum es auch trotzdem wichtig sein kann, im Vorstand Männer und Frauen zu haben. So grundsätzlich in der Gesellschaft kann ich nur das Buch Unsichtbare Frauen empfehlen.
Oh ja, das steht auch noch auf meiner Leseliste.
Das ist richtig toll, weil da siehst du wirklich, was passiert. Einfach ganz natürlich, nicht nur, also da geht es natürlich auch um Frauen, aber da geht es darum, was passiert, wenn Leute, die von Entscheidungen betroffen sind oder bestimmte Gruppen auch einfach in Positionen, in den Runden im Management sitzen, wo diese Entscheidungen getroffen werden, weil es nicht nur um Mann, Frau geht, sondern es geht einfach um Perspektiven.
Ja, voll. Aber das ist ja schon, also da gibt's ja mittlerweile sehr viel gutes, ich nenne es mal Material, was man sich irgendwie anlesen kann, anschauen kann. Das ist ein Film, der mir jetzt direkt eingefallen ist, da geht es ja auch um die nicht quasi sichtbaren, in dem Fall auch Frauen der NASA. Hidden Figures heißt der. Ich weiß gar nicht, ob der einen deutschen anderen Titel hat, aber da geht es natürlich auch vermehrt um Frauen, die auch noch People of Color sind. Und das ist auch wirklich ein sehr, sehr guter Film, dass vieles heute nicht da wäre, hätten wir Frauen nicht in solchen Positionen gehabt.
Frauen in die Vorstände, also Frauen los.
Go.
Ich weiß, es ist nicht so einfach. Ich weiß, es ist ein sehr anstrengender Job. Es ist schwierig zu verarbeiten. Aber im Sinne von Go. Aber das, worüber wir eigentlich reden wollten, ist das Imposter-Syndrom. Und das kennen wir beide gut. Und wie wir dieses Thema herangehen werden, Vanessa, ist erstmal werde ich ein bisschen dazu was erzählen, worum es eigentlich geht. Und dann habe ich einen offiziellen Test gefunden mit, warte, wie viele Fragen? 20 Fragen. Und wir werden den Test machen, wie viel Imposter-Syndrom du hast.
Wahrscheinlich viel. Ich sage es ganz ehrlich, wahrscheinlich viel. Wahrscheinlich auch ein Grund, warum viele Frauen heutzutage nicht in den Vorständen sitzen, weil sie Imposter-Syndrom haben.
Ja, und ich habe den Test im Vorfeld auch gemacht und dann können wir unsere Punkte vergleichen.
Bin gespannt.
Okay, aber erst einmal, der Begriff Imposter-Syndrom oder im Deutschen auch super oft Hochstapler-Syndrom genannt. Der wurde geprägt von zwei Psychologinnen. Und weil du schon sagst, super viele Frauen im Vorstand haben das Syndrom, weißt du, was richtig lustig ist? Das wusste ich tatsächlich nicht, dass das erste Mal wurde dieser Begriff geprägt in ihrem Aufsatz The Imposter Phenomenon in High Achieving Women. Also es war sogar auf Frauen erstmal gemünzt. Und erst im Nachgang hat man festgestellt, dass auch super viele Männer einfach an diesem Syndrom leiden. Mhm. Dabei ist es allerdings kein, also wir sprechen ja immer super oft von Syndromen und was weiß ich und so. Das ist, es kann mit anderen mentalen Krankheiten zusammenhängen, ist aber keine eigene Krankheit quasi, die man behandelt.
Mhm.
Es ist eher so, es wird auch super oft, das kann man auch tatsächlich nicht nur im Arbeitskontext haben, sondern auch mit Familie, Freunde, anderen Bereichen. Aber es wird halt sehr oft im Arbeitskontext behandelt und ist eher Gegenstand von Coaches. Psychologen und Therapeuten behandeln das als eine Folge von anderen Beeinträchtigungen. Also wenn Leute beim Psychologen landen, können die sagen, okay, die Person hat vielleicht ein Imposter-Syndrom, aber die sind da meistens nicht deswegen, sondern wegen anderen Dingen.
Mhm.
Und das Imposter-Syndrom ist eher so ein Resultat.
Aber das ist ja mit vielen Sachen, also es ist ja immer eine Verkettung von Dingen. Du hast ja nicht nur das und ausschließlich dann das. Es hat ja immer oft eine Folge von dem, dem und dem.
Ja, und da muss ich sagen, ich finde, das Imposter-Syndrom, da geht es ja quasi darum, dass man das Gefühl, so, es geht darum, dass man das Gefühl hat, einfach nur durch Glück und Zufall in der Position zu sein, in der man ist, dass man ständig das Gefühl hat oder Angst hat, dass deine Arbeitskollegen, Familie, Freunde herausfinden, dass du gar nicht so intelligent bist, wie du denkst, wie sie denken, und dass es irgendwann alles auffliegen wird. Dass, wenn du den nächsten Job annimmst, dass dann alle merken werden, wie doof du eigentlich bist. Dass du einfach in dieser permanenten Wahrnehmung lebst, dass du nicht gut genug bist und eigentlich da, wo du bist, dir gar nicht verdient hast und gerechtfertigt bist. Ich habe auch, ich werde in den Shownotes auch den ursprünglichen Aufsatz verlinken. Der ist von 1978 und ist richtig interessant, weil da die reden dort mit Doktorandinnen, mit Leuten, die wirklich, also insbesondere in diesem Universitätskontext, aber auch anders, wahnsinnig erfolgreich sind. Und es ist auch aufgefallen, dass insbesondere unter erfolgreichen Menschen das Imposter-Syndrom besonders hoch ist.
Voll interessant.
Also es geht insbesondere, das Imposter-Syndrom ist auch nicht gleichzusetzen mit Selbstzweifel, weil Selbstzweifel etwas ist, was ziemlich natürlich ist. Man muss auch sagen, dass wir Menschen überhaupt an uns selbst zweifeln, ist sehr gesund. Weil nur wenn du auch dich selbst mal in Frage stellst, kannst du eigentlich gesunde Beziehungen führen. Weil wenn du immer der Meinung bist, du hast recht und du bist der Beste und der Tollste und keine Ahnung was, stell dir mal diesen Menschen im Leben vor.
Anstrengend.
Genau. Ich glaube, so eine gewisse Reflektiertheit ist schon wichtig. Aber das Imposter-Syndrom ist wirklich, obwohl alles darauf hinweist, dass du das kannst, dass du intelligent bist, dass du gut genug bist, dass du deinen Job gut machst und du sogar Feedback bekommst, dass du das gut machst, glaubst du es nicht. Bist du davon überzeugt, dass du die Leute irgendwie reingelegt hast, dass es ein Zufall des Universums ist, dass du da bist, wo du gerade bist und nicht, dass du es dir verdient hast.
Kommt drauf an. Ich glaube, es ist immer ein Zusammenspiel.
Was meinst du?
Wie sage ich das am besten? Ich glaube, ich persönlich jetzt in dem Bereich, ich glaube, es ist immer ein Zusammenspiel aus dem, also ich würde bei mir nie denken, ja, es ist jetzt nur das eine oder das andere. Also ich glaube, so reflektiert bin ich, weil ich glaube schon fest auch daran, ich meine, es ist ja ein essentieller Bestandteil dieses, man denkt, das war ja nur Glück, aber es gehört halt immer, also in allem in deinem Leben eine Prise Glück dazu, also dass gerade diese Position frei wurde und so weiter. Also das meine ich.
Deshalb aber das ist ja gesunder Selbstzweifel.
Ja, genau. Also das finde ich ist jetzt kein, ich finde, das ist gesund auch reflektiert, dass man weiß, klar, man wäre nicht an der Position, wenn diese Position zum Beispiel nicht frei geworden wäre, weil die andere Person, die den Job hatte, gewechselt hat oder das Unternehmen in den Bereich investiert hat und so weiter. Also du bist ja nicht alleine immer dafür verantwortlich.
Ja, das ist auch, was ich purer meine. Realismus eigentlich,
ja,
am Ende.
Genau.
Aber dann kommt, so, und da kommen wir jetzt zu einem Beispiel, was mich komplett an die Grenzen gebracht hat. Und mittlerweile, ich denke da immer wieder dran zurück, das ist jetzt ein bisschen off-topic. Ne? Das ist eigentlich sogar sehr, sehr topic. Ich war auf einer der Jahresabschlussausstellung der Kunstakademie in München.
Mhm.
Und da gab es eine Mini-Installation, die hieß Imposter-Syndrom. Und das war eine Person, die sich mit dem iPhone gefilmt hat, während sie weint. Und das iPhone dann mit dem Film in Dauerschleife mit so einem Tape an die Wand geklebt hat und dann mit so einem Pfeil so an die Wand geschrieben hat, Imposter. Und da kommen wir zu meiner tiefsten Angst. Was? Also, und jetzt, ich denke immer wieder an diese Installation und denke mir so, ja, aber ich glaube, die größte Angst eines Imposters, weil dieses Hochstapler-Syndrom, Imposter-Syndrom, ist ja schon in aller Munde, super viele Leute kennen es, man redet darüber, aber was, wenn du kein Imposter-Syndrom hast, sondern einfach schlecht bist? Aber dann dachte ich mir wieder, ich denke so oft an diese Installation, am Ende war die gut.
Ich glaube, vielleicht, das ist jetzt ein bisschen, fällt das Wort nicht an, weil philosophisch ist falsch, vielleicht denken wir darüber nach und vielleicht war genau das Ziel der Installation, dass die Leute denken, ja, und das ist das Problem mit Impostern, dass Leute wirklich denken, sie würden auffallen, also mit dem, dass sie es gar nicht können, aber das Problem ist, sie können es gar nicht. Vielleicht ist das genau das Ziel gewesen, weil
ja,
Leute
vielleicht
denken,
war das genial, weil ich stand davor und dachte mir so, das ist die größte Scheiße, die ich jemals gesehen habe.
Genau.
Und dann hat es mich zum Nachdenken gebracht und ich dachte mir, oh mein Gott, was ist, weil ich ja immer meine, ich habe ein Imposter-Syndrom und dann kennst du dieses Ding, wenn du so kurz vorm Einschlafen bist und plötzlich so Erkenntnisse hast, die dich total stressen? Genau so war das dann mit dieser Installation, dass ich mir dachte, oh mein Gott, was ist, wenn ich keine Imposter, sondern wenn ich einfach nur schlecht bin? So.
Aber ich glaube, da kommt es ein bisschen drauf an, was natürlich auch das Niveau des Ganzen ist. Ich meine, wie leicht ist es, sich zu filmen, wenn man weint und das dann mit einem Tape an die Wand zu kleben? Das braucht kein krasses Skillset. Also rein von diesem Ablauf. Die Idee, möchte ich gar nicht sagen, das ist immer was super schwierig ist, auch auf sowas zu kommen, weil hätten ja auch schon andere Leute machen können.
Haben bestimmt schon andere Leute gemacht.
Genau, aber das rein ist ja so basic, das schafft jede Person. Also wenn du das nicht schaffst, dann mache ich, also dann, ne, dann ist irgendwie was anderes das Problem, aber sicherlich nicht das Imposter-Problem. Das schaffst du. Das ist basic skill level. Also ich rede davon, wenn du vielleicht im Alter von 15 bist.
Ich glaube, wir wandern ab in Kunsttheorie und als jemand, der Kunstgeschichte studiert hat, kann ich ja sagen, eins der berühmtesten Werke der modernen Kunst ist Fontaine von Duchamp und er hat einfach nur ein Pissoir genommen und es unterschrieben.
Ja, aber weißt du, was ich meine? Also ich glaube, da ist mal die Krux, also wenn wir das vielleicht auf die Kunst, also man kann es ja von der Kunst auch wegziehen, das ist genau der Punkt, dass du eben nicht was basic machst und dann Imposter hast, sondern es gibt ja wirklich genug Leute, die in krassen Positionen sind, wo du auch nur hinkommst, wenn du ein Skill-Level hast und dann das Imposter-Syndrom hast.
Ja, ich glaube auch. Und das Ding ist zum Beispiel, es gibt auch einen Unterschied zwischen, weil es wird natürlich auch diskutiert, okay, habe ich Imposter-Syndrom, weil mir eine Stelle angeboten wird und ich Angst habe, dass ich das nicht kann. Und deswegen die Stelle ablehne. Es gibt ja sehr, da kommen wir wieder zum Thema Selbstzweifel, es gibt ja auch einfach Stellen, wo die dir vielleicht angeboten werden, aber du weißt, oh, also vielleicht bin ich wirklich noch nicht so weit. Vielleicht bin ich auch erst in einer bestimmten Zeit so weit oder ich bin nur so weit, wenn ich mich jetzt extrem reinhänge und das aber eigentlich gar nicht das ist, was ich gerade in meinem Leben will. Weil du kannst ja auch zum Beispiel sagen so, ja, okay, aber ich habe gerade einfach andere Prioritäten in meiner Familie oder anderen Dingen, dass ich jetzt nicht extra Energie rein oder in diese Position stecken möchte. Und das hat dann ja wiederum, natürlich hat das was damit zu tun, dass du denkst, du bist nicht geeignet dafür oder nicht genug. Aber das ist ja dann nicht Imposter-Syndrom. Es wäre ja eigentlich nur, wenn du alles davon kannst und theoretisch könntest, aber Angst hast, dass rauskommt, dass du es doch nicht kannst. Und es dann ablehnen.
Genau.
Ich hoffe, man hat verstanden, was ich meine.
Also ich habe es zumindest verstanden.
Ja, das ist ja das Wichtigste für mich, Vanessa. Alle anderen sind ja egal. Okay. Aber, um hier mal weiterzukommen. Jetzt wollen wir einfach mal zum Test kommen.
Können wir sehr gerne machen. Okay.
Der Test, wie gesagt, der hat ziemlich viele Fragen. Das heißt, um hier relativ zeitig durchzukommen.
Quick.
Ich stelle Regeln auf. Du musst die quasi beantworten auf einer Skala von 1 bis 5.
Mhm.
1, ich stimme gar nicht zu. 5, ich stimme sehr zu.
Mhm.
Und am Ende rechnen wir die Punkte zusammen.
Okay.
Okay.
Merkst du dir die Punkte?
Ich schreibe hier alles mit.
Okay, gut.
Deswegen, es sieht jetzt vielleicht nicht so schön aus, wenn ich hier so rumtippe. Aber
das ist in Ordnung.
Ich schreibe alles mit. Und
alles
für
die Wissenschaft.
Wir werden das hier live dann mit dem Taschenrechner zusammenzählen. Und dann gucken wir einfach mal, okay? Ich habe den Test, also der Test ist tatsächlich auf Englisch, den verlinke ich auch in den Shownotes, dann könnt ihr den alle selber auch machen, wenn es euch interessiert. Ich habe das hier auf Deutsch übersetzt. So, Vanessa, es geht los. Stimmst du zu? Ich habe oft einen Test oder eine Aufgabe erfolgreich bestanden, obwohl ich vor der Aufgabe Angst hatte, dass ich nicht gut abschneiden würde.
4.
Okay. Ich kann den Eindruck erwecken, dass ich kompetenter bin, als ich wirklich bin.
3. Situationsabhängig.
Ich vermeide Bewertungen, wenn möglich, und habe Angst davor, dass andere mich bewerten.
Ja, 5. Definitiv. Ich hasse Bewertungen.
Wenn man mich für etwas lobt, das ich erreicht habe, habe ich Angst, dass ich die Erwartungen, die man in mich setzt, in Zukunft nicht mehr erfüllen kann.
1. Stimme ich nicht so zu.
Okay. Ich denke manchmal, dass ich meine jetzige Position oder meinen jetzigen Erfolg erreicht habe, weil ich zufällig zur richtigen Zeit am richtigen Ort war oder die richtigen Leute kannte.
Das ist ja ein bisschen, was ich das gesagt habe. Also ich würde mal sagen eine 3, weil das ist genau in der Mitte eigentlich.
Ich habe Angst, dass Menschen, die mir wichtig sind, herausfinden könnten, dass ich nicht so fähig bin, wie sie glauben.
3.
Ich neige dazu, mich mehr an die Ereignisse zu erinnern, bei denen ich nach Okay, ich habe Angst, dass rauskommt, dass ich nicht lesen kann. Ich neige dazu, nicht... Es ist so klein, ich muss das größer machen. So, ich neige dazu, mich mehr an die Ereignisse zu erinnern, bei denen ich nicht mein Bestes gegeben habe, als an die Zeiten, in denen ich mein Bestes gegeben habe.
Definitiv 4, aber ich glaube, so ist unser Gehirn auch leider strukturiert.
Ja, oh Gott, diese Cringe-Momente, die dich noch 20 Jahre später verfolgen.
Ganz schlimm.
Ich erledige ein Projekt oder eine Aufgabe selten so gut, wie ich es gerne tun würde.
4.
Manchmal, wieso?
Weil ich immer, also mein Problem ist, ich habe krassen Perfektionismus und okay. Also meine Ansprüche an mich selbst genügen mir nie. Ich gebe immer was ab und denke mir so, hätte besser sein können. Gib mir mehr Zeit, es hätte besser sein können.
Interessant. Manchmal habe ich das Gefühl oder den Glauben, dass mein Erfolg in meinem Leben oder in meinem Beruf das Ergebnis eines Fehlers ist.
Kannst du die Frage nochmal vorlesen, wenn ich nicht sicher, ob ich sie richtig verstanden habe?
Hast du manchmal das Gefühl oder glaubst du, dass dein Erfolg im Leben oder im Beruf nur aufgrund eines Fehlers zustande kam?
Nein, 1.
Okay. Es fällt mir schwer, Komplimente oder Lob über meine Intelligenz oder meine Leistung anzunehmen.
Nicht mehr. Ich würde sagen eine 2.
Gut. Manchmal habe ich das Gefühl, was heißt nicht mehr?
Früher war ich voll immer so, mittlerweile bin ich so, nehme ich es an, weil ich mir denke, Leute würden es nicht sagen, wenn sie es nicht so meinen. Das habe ich mir zumindest eingetrichtert.
Okay, finde ich gut. Manchmal habe ich das Gefühl, dass mein Erfolg auf eine Art von Glück zurückzuführen ist. Das ist auch immer dieselbe Frage.
Ja, das ist wieder dieses 3, weil ein bisschen Glück gehört immer im Leben dazu.
Ich bin manchmal enttäuscht über meine bisherigen Leistungen und denke, ich hätte viel mehr erreichen sollen.
Oh ja, 5.
Ich wusste, dass du das sagst.
Ich denke ja auch, hätte ich mal besser Medizin oder Jura oder so studieren.
Ja, aber da hättest du einfach angefangen zu singen.
Ja, genau. I could be Taylor Swift now.
I know. Okay, du hast es schon so oft gesagt, deswegen lache ich so für die Hörer. So, manchmal habe ich Angst, dass andere entdecken könnten, wie viel Wissen oder Fähigkeiten mir wirklich fehlen.
Dass andere entdecken, dass mir was an Wissen fehlt?
Wie viel dir tatsächlich fehlt und Fähigkeiten?
Oh, eine 3.
Okay. Ich habe oft Angst, dass ich bei einer neuen Aufgabe... Ich kann nicht lesen. Ich habe oft Angst, dass ich bei einer neuen Aufgabe oder einem neuen Unternehmen versage, obwohl ich im Allgemeinen gut bei dem bin, was ich tue.
4.
Wenn ich bei etwas erfolgreich war und Anerkennung für meine Leistungen erhalten habe, zweifle ich daran, dass ich diesen Erfolg wiederholen kann.
So eine 3, weil ich glaube, da bin ich auch wieder zu realistisch. Ich denke mir ja, wahrscheinlich manche Sachen kann man halt nicht reproduzieren.
Wenn ich viel Lob und Anerkennung für etwas erhalte, das ich erreicht habe, neige ich dazu, die Bedeutung meiner Leistung zu vernachlässigen.
Kannst du das nochmal vorlesen? Ich glaube, ich habe den Sinn der Frage nicht verstanden.
Wenn ich viel Lob und Anerkennung für etwas erhalte, das ich erreicht habe, neige ich dazu, die Bedeutung meiner eigentlichen Leistung zu vernachlässigen. Also vielleicht auch klein zu machen.
Ach so, das heißt, wenn ich viel gelobt werde, mache ich selber klein, dass es ja gar nicht so krass ist?
Ja. So hätte ich es verstanden.
Eine 3. Kommt wahrscheinlich drauf an.
Und du so, Bitch, ja.
I'm amazing.
Okay. Ich vergleiche meine Fähigkeiten oft mit denen meiner Mitmenschen und denke, dass sie vielleicht intelligenter sind als ich.
5.
Okay.
Ich mache mir oft Sorgen, dass ich ein Projekt oder eine Prüfung nicht schaffe, obwohl andere in meiner Umgebung zuversichtlich sind, dass ich gut abschneide.
4.
Wenn ich befördert werde oder irgendeine Art von Anerkennung erhalte, zögere ich, es anderen mitzuteilen, bis es eine Tatsache ist.
5.
Okay.
Ich mache das nie vor.
Ich schon. I spill the facts. Beziehungsweise ich habe halt dann so viel Anxiety, dass ich mit Leuten darüber reden muss.
Okay, aber ich bin auch so eine Person, also ich rede jetzt mal von einer Beförderung. Ich rede jetzt nicht davon, dass, keine Ahnung, wir uns darüber unterhalten, dass man vielleicht die Aussicht auf was hat. Davon rede ich nicht, aber so mit wirklich Leuten, die mir jetzt nicht so nahe stehen im Unternehmen, ich würde das nie machen, bevor ich das nicht unterschrieben habe.
Ach so, nein, aber ich hatte jetzt schon gedacht, dass es nur um enge Personen gibt.
Ach so, okay, bei engen Leuten, dann wäre es eine 1.
Okay. Ich mach mal eine 1, weil,
also
ich würde
schon
grundsätzlich niemandem, hey, du erzählst ja nicht irgendwie jemandem, dass du befördert wirst.
Genau, ich glaube, ich war jetzt so, ich poste das auf LinkedIn, obwohl es gar nicht stimmt. So, das hat mein Gehirn daraus gemacht.
Aber ich glaube, da kommen wir wieder bei gesunden Selbstzweifeln und Reflexion. Nee. Letzte Frage. Mhm. Ich fühle mich schlecht und entmutigt, wenn ich in Situationen, in denen es um Leistung geht, nicht der Beste oder zumindest ganz besonders bin.
Ich fühle mich schlecht, wenn ich nicht der Beste bin.
Oder was Besonderes.
Nee, eine 1.
Okay. Okay, wir sind durch. Jetzt wird hier zusammengezählt. Lass mich mal ganz kurz, ich lege kurz das, das Mikrofon weg und dann werde ich hier kurz rechnen. Glaubst du, du schneidest höher oder geringer ab als ich? Also je höher die Punktzahl, desto negativer übrigens.
Ich weiß nicht, also ich glaube, das ist wieder dieses, wie ich dich wahrnehme und wie du dich selbst wahrnimmst, weil ich glaube, dass du weniger Imposter-Syndrom hast als ich. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass es mich da sehr täuscht, weil du das, glaube ich, sehr gut auch überspielen kannst.
Einen Moment, ich muss mich kurz schneuzen.
Ja, alles gut. Da kann ich noch ganz kurz sagen, bei der einen Frage, wo es drum ging, ich war eine der letzten Fragen, dass man denkt, man wäre besser. Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde nie auf die Idee kommen, zu denken, ich wäre besser. Ich denke, ich habe so viel Respekt vor so vielen Leuten. Ich finde alle Leute so krass intelligent. Also, ich weiß nicht. Ich würde da, glaube ich, nicht sagen 1. Ich finde, es gibt immer schlauere Leute im Raum. Generell.
62, Vanessa.
Okay.
Das bedeutet, Punktzahl zwischen 61 und 80 bedeutet, dass die befragte Person häufig Impostergefühle hat und eine...
Ja.
Häufig.
Look at me, the häufig okay. Imposter.
Du hast 62, ich habe 84.
What the... Du, das ist genau das, was ich gerade meinte. Ich glaube, dass ich denke, dass du es weniger hast und tatsächlich hast du es mehr.
Ja, ich hab gewonnen. Und verloren.
Aber gibt es so Punkte, wo du gesagt hast, okay, da bist du krasser, hast du eine 5 gegeben?
Ich habe bei fast allem eine 5 gegeben.
Was?
Also ich habe bei sehr vielen keine, also
okay,
bei sehr
vielleicht,
keine 5 gegeben.
Harte These. Vielleicht, Vicky, musst du ein bisschen mehr reflektieren.
Ja, aber oder reflektiere ich zu viel?
Wahrscheinlich zu wenig. Du brauchst mehr Realismus.
Ja, aber ich bin zum Beispiel, was du meintest mit, ich fühle mich schlecht und entmutigt, wenn ich in Situationen, in denen es um Leistung geht, nicht der Beste oder zumindest ganz besonders bin. Das ist so, fuck, ich hätte mehr machen müssen, um zumindest herauszustechen. Oder ich bin nicht schlau genug, um es besonders gut zu machen.
Okay, vielleicht, aber das ist vielleicht ein Punkt, vielleicht haben wir da auch die Frage einfach unterschiedlich auch ehrlicherweise interpretiert, weil ich bin so, ich muss nicht überall die beste Person sein, weil ich glaube, so realistisch bin, dass ich mir denke, es gibt so viele Leute, die so viel smarter sind, so viel krasser. Und ich weiß ja auch, warum ich es nicht bin. Also, weil ich mich halt nicht so anstrenge, weil ich dann vielleicht nicht die Extrameile gehe. Und ich weiß, wenn ich es machen würde, würde ich da vielleicht auch hinkommen. Aber ich glaube, ich bin so realistisch mit meiner teilweise auch Vorbereitung zu Themen, wo ich mir denke, ja gut, ich weiß, dass ich hier nicht die beste Person werde. Ich glaube, das habe ich aber auch viel in der Schule gelernt, weil ich habe halt nie krass mich reingehangen und bin halt immer so mitgerutscht. Dann war ich aber nie so, wieso habe ich keine 1? Sondern ich war so, ja gut, hätte ich halt mehr gemacht.
Ja, ich auch. Aber wenn ich dann, ich weiß nicht, irgendwie will ich, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also es ist so,
also ich verstehe es, wenn
ich dumm.
Nein, also ich verstehe es, wenn du sagst, du hängst dich immer so krass rein.
Nein, aber das ist es ja. Es ist komplett unrealistisch, okay. Weil ich mich noch nie in, also in manche Sachen habe ich mich schon reingehängt, so. Aber ich glaube, die komplette Schulzeit habe ich nur von meiner besten Freundin abgeschrieben und dafür war meine Note nicht schlecht, so. Ich habe quasi vor dem Mathe-Abi noch mal 2 Wochen gehabt und habe mir Bücher von der 8. bis zur 12. Klasse geholt und Mathe gelernt.
Und dafür zu bestehen, weil ich davor nur 5 hatte, war schon gut.
Aber warst du dann enttäuscht, dass du nicht die Beste der Jahrgangsstufe warst?
Ein Teil von mir, ja. Weil ich mir so dachte, wenn ich so schlau bin, warum hat es nicht gereicht, ohne irgendetwas zu tun?
Ich weiß nicht. Ich glaube, ich war einfach in meinem Leben, ich war noch nie irgendwo die Beste. Noch nie. Nichts. Ich habe auch keine außergewöhnlichen Talente. Dass ich mich einfach damit abgefunden habe. Und irgendwann war es halt witzig. Ich habe manchmal auch mit Abstand schlecht abgeschnitten, weil es witziger war.
Was?
Okay, kleiner Fun Fact. Von dem Bundesjugendspiel. In der, ich weiß nicht, was es war, 7. Klasse oder so. Und ich kann nicht werfen. Ich kann das bis heute nicht. Und ich bin da sehr stolz drauf, dass ich das nicht kann. Ich fangen kann ich auch nicht. Also wir reden von Bällen oder so fangen. Und dann dachte ich mir, ich bin so schlecht im Werfen. Wir machen einfach was Witziges draus. Und dann kam ich dran. Man steht ja dann immer so an und muss dann werfen. Und ich habe nach hinten geworfen. Weil es war so, wie schlecht kann man sein? Und dann hatte ich einfach Minusmeter. Und ich war die einzige Person, die es geschafft hat, Minusmeter zu werfen.
Du bist so edgy.
Ich bin richtig cool. Nein, aber das war so, das war halt witzig, denn keiner hat es ernst genommen. Es gab Leute, die haben es ernst genommen. Wir haben das damals nicht so ernst genommen. Ich wusste einfach, ich schaff das nicht. Und es war aber auch nicht, klar, es wirkt jetzt irgendwie witziger und so, oh mein Gott, ich habe versucht, was anderes zu machen. Aber in dem Fall war es so viel Druck auf mir, dass ich mir dachte, es ist so eine krasse Blöße, wenn ich dann nur 1 Meter oder so schaffe zu werfen, dass ich versuche mir dann immer so Auswege zu schaffen, wie quasi Leute sich noch mehr darüber lustig machen, weil Schule ist einfach scheiße, aber ich dann für mich sagen kann, naja, ich habe das ja quasi mit Absicht gemacht.
Ja, gut.
Und dann also ist sowas, es nicht mehr so schlimm, weißt du?
Ja, aber sowas mache ich auch. Also ich rede jetzt wirklich von Sachen, die dir wichtig sind, dass du das gut machst.
Ja, klar,
da, das wo der Perfektionismus kommt. Ja. Also weil es gibt so viele Dinge, Vanessa, bei denen ich mir denke, okay, I couldn't care less. So, ja. I don't.
Genau, und das
zum
ist
Beispiel
halt sowas.
Die Sache ist, wenn Leute versuchen, mit mir Brettspiele zu spielen oder grundsätzlich irgendwelche Spiele, das ist mir einfach egal. Weißt du, auch
kick
so
da
dieser,
nicht dein Ärger?
Nein, das treibt, ich habe da schon Leute gehabt, die hat es in den Wahnsinn getrieben, weil erstens nach einer, so, ich kann maximal 1 Stunde lang ein Spiel spielen, dann wird mir langweilig. Wenn die erste halbe Stunde damit drauf geht, dass mir die Regeln erklärt werden müssen, dann haben wir nur noch 30 Minuten. Herzlichen Glückwunsch. Wenn das Spiel bis dahin nicht fertig ist, ist es mir egal, dann stehe ich auf und gehe trotzdem. Weil meine Kapazität und meine Geduld für ein Spiel reicht nicht mehr als 1 Stunde. Ich hasse Spiele.
Falls ihr jetzt irgendjemand Lust bekommen hat, mit Vicky ein Brett zu Spiel zu spielen, ich glaube nicht.
Nein, bitte nicht. Also es ist wirklich so, es ist mir einfach egal.
Wir haben noch nie ein Brettspiel zusammen gemacht.
Yeah, I wonder why.
Echt? Nee, ich habe jetzt ein neues. Vielleicht spielen wir das mal.
Ich weiß nicht. Ich finde es aber auch so.
Vielleicht hast du noch nie was Gutes gespielt, so ein Standardsatz.
Nee. Also ich habe einfach da keinen Ärger. Ich mag sowas wie Memory.
Okay, aber sowas in die Richtung, wo du auch nicht so viel nachdenken musst, einfach so ein bisschen lustig, Zeitvertreib.
Ja. So, Leute, wenn ich nachdenken will, dann, keine Ahnung, ich arbeite, ich lese etwas, ich
unterhalte
mich
mit Menschen.
Aber auch so
also Strategiespiele oder so, ist auch nicht deins?
Boah.
Irgendwie freut es mich gerade richtig, weil wir was gefunden haben, wo wir uns sehr unterscheiden. Das finde ich schön.
Ja. Nee, aber wirklich, also Spiele ist etwas, damit kannst du mich jagen.
Ich habe kein richtiges Déjà-vu.
Ich mag grundsätzlich nicht Spiele, wo ich nachdenken muss. Ich mag Spiele, wo man. Ich mag auch keine kompetitiven Spiele so richtig.
Doch, das mag ich schon. Aber nur,
ich finde das langweilig. Also es interessiert mich einfach nicht.
Aber findest du nicht, dass das ein schönes gesellschaftliches Ding ist? So, wenn man abends zusammensitzt und dann so ein Spiel spielt.
Ja, aber dann, also ich finde zum Beispiel so diese Exit-Spiele cool, wo du zusammen Rätsel löst und halt zusammen irgendwo raus musst. Sowas finde ich cool. Ich finde auch so Spiele, wo es halt, ich habe jetzt ein Spiel gespielt, das heißt irgendwie Dixit, wo du so Karten legst, wo Bilder drauf sind und alle, also es ist ein sehr, sehr kreatives Spiel. Das heißt, man kann die Regel sehr schnell erklären, deswegen mache ich das Spiel. Quasi alle ziehen Karten, es gibt immer Runden und in jeder Runde ist einer der Erzähler und sagt einen Titel, ein Wort oder irgendetwas, was seine Karte beschreibt und dann legt man sie hin und dann müssen, nein, beziehungsweise dann legt man sie nicht hin, sondern behält es und alle müssen aus ihrem Deck quasi die Karte finden, die am besten zu diesem Thema passt. Und es sind alles so sehr surreale, künstlerische Karten. Und dann müssen quasi alle erraten, welche die Karte des Erzählers war.
Das ist ein bisschen mit dieses, wie heißt das Spiel nochmal? Wo man so Memes so zusammenbauen muss. Oder so, das ist so ein bisschen auch wie, heißt das?
Du meinst nicht Cards Against Humanity,
ja, doch,
oder?
Ja, ja doch.
Ja. Ja, aber das sind auch so Spiele, die kann ich immer eine Stunde spielen, aber die finde ich zumindest okay, weil das ist nicht so dieses, ich hasse Strategiespiele, wo dann alle sich dann es ist ein Spiel, ich bin ein fauler Mensch, Vanessa. Ich bin ein fauler Mensch. Ich möchte mich nicht hinsetzen und 10 Stunden über etwas nachdenken, was egal. Also ich habe ja keinen positiven Outcome. Das Gewinnen ist mir nicht so wichtig, wie dass ich stattdessen eine witzige Unterhaltung haben könnte.
Aber man hat ja vielleicht auch manchmal wegen dem Spiel eine witzige Unterhaltung.
Nee, eigentlich bin ich nur genervt, dass ich mich jetzt damit beschäftigen muss, wo ich das Hotel hinbaue.
Ja, okay, aber Monopoly macht auch wirklich keinen Spaß.
Weißt du, Fun Fact, ich weiß nicht, wie alt ich war, als ich verstanden habe, dass es bei Monopoly darum geht, ein Monopol aufzubauen.
Ja, aber das ist ja, also das erwartet man ja nicht von einem Kind, dass es das versteht.
Ja, aber ich glaube, ich war so, es ist vor 2 Jahren passiert. Ich wollte einfach nur die Straßen mit den schönsten Farben. Und ich wollte so Farbkombinationen, bis irgendwann eine Freundin ausgerastet ist und meinte, warum hast du gerade diese Straße gekauft? Ich habe die 2 anderen. Ich war so, ich weiß nicht, ich mag die. Und dann meinte sie, Vicky, es geht darum, dass du die Straßen hast, damit du Hotels bauen kannst, damit du mehr Miete bekommst, damit du... Und ich war so, ja, aber ich... Ist mir egal. Weißt du, und was ich auch grundsätzlich nicht mag, ist diese Verbissenheit, so sich gegenseitig an Intelligenz messen zu müssen. Und dann so, ich mag das auch nicht, das machen manche Menschen. Vielleicht manche Menschen, die das hören, fühlt euch nicht zu getriggert, dass sie so Situationen, so, was tust du in der Situation, wenn das oder jenes und das, und dann musst du so quasi die beste Lösung, und dann werden die Lösungen verglichen und keine Ahnung was. Ich denke mir so, boah, müssen wir uns jetzt hier dran, Entschuldigung, aber aufgeilen, wer schlauer ist.
Ja, okay, sowas finde ich auch unangenehm.
Mag ich nicht.
Aber ich finde so, es gibt viele so Spiele, so Gesellschaftsspiele, die wirklich ganz witzig sind und ganz cute.
Ich weiß. Kann aber auch dran liegen, dass ich traumatisiert bin, weil als ich Mensch ärgerlich nicht gespielt habe, mein Vater, wenn er mich rausgekickt hat, meine Figur durch das ganze Zimmer geschmissen hat, und ich musste es dann wiederholen.
Das sind die Leute, die Choleriker in Meetings sind heute.
Der hat nie geschrien, er war nur unangenehm beim Spielen. Also er hat es richtig genossen.
Oh Mann. Ja, ich kann das dann verstehen mit dem Hintergrund. Eigentlich ist das eigentlich immer ganz nett. Vor allem, ich muss sagen, ich finde es ganz gut, wenn du sonst mit den Leuten nicht so viel reden möchtest. Also, für alle, wenn ich mal ein Spiel raushole, das heißt nicht, dass ich nicht mit euch reden möchte, auf gar keinen Fall. Aber es gibt Situationen, wo man sich denkt.
Ja, ich finde auch, wenn so viele Leute zusammenkommen, die sich nicht kennen oder so, ist ein Spiel schon ein ganz guter Icebreaker. Ja. Aber da finde ich, gibt es halt viele, und so ein Spiel, wo dann wirklich, es gibt ja auch Leute, die spielen leidenschaftlich gerne Brettspiele, und es gibt dann auch Brettspiele, wo du an denen du einen Monat spielst oder sowas mit 5, 6 Runden, und es ist so ein, ich habe einfach Bindungsängste. Ich möchte mich nicht committen auf so etwas.
Nein, aber so auch ein cutes Kartenspiel oder so, wo man dann so ein paar Runden spielt und so, ist eigentlich ganz.
Ich finde Uno lustig.
Ja.
So, kenne ich, mache ich. Kannst also du einfach aufhören.
Aber es gibt auch mittlerweile so ein paar mehr so Sachen, wo du auch so ein bisschen mehr mitdenken musst, ein bisschen was Intelligenteres oder so.
Ja. Vanessa, ich glaube, die letzten 5 Minuten müssen wir entweder rausschneiden oder sofort aufhören und zum Ende dieser Folge.
Wir können beides machen. Your choice. Aber wir hatten einen kleinen Exkurs in Brettspiel. Ist doch auch in Ordnung.
Und ich vielleicht hat auch Imposter-Syndrom was mit meiner Aversion zu Brettspielen zu tun. Vielleicht will ich nicht, dass Leute rausfinden, wie dumm ich eigentlich bin.
Vielleicht.
Vielleicht.
Kann alles sein.
Kann gut sein.
Hast du noch einen Tipp?
Ja. Ich habe eine Podcast-Empfehlung, tatsächlich. Der war sehr gut für jemanden, der an Imposter-Syndrom leidet. Das war die WDR5-Innenwelt-Folge vom 7.3. mit Dr. Andrea Möllering vom Uniklinikum Bethel. Da geht es tatsächlich um das Imposter-Syndrom, und das ist fast 1 Stunde. Und die gute Frau therapiert auch Menschen und hat wirklich gute Beispiele davon, wie durch was Imposter-Syndrom ausgelöst wird manchmal. Bei vielen Leuten ist es irgendetwas in der Kindheit. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, als ich mir das angehört habe, dachte ich mir, okay, ja, vielleicht dieses oder jenes. Auf der anderen Seite, was bei mir hängen geblieben ist, so als Elternteil kannst du es nicht richtig machen, weil die einen kriegen Imposter-Syndrom, weil ihnen nie gesagt wurde, dass sie etwas gut machen. Den anderen haben Imposter-Syndrom bekommen, weil ihnen zu oft gesagt wurde, dass sie etwas gut machen und dann mit der Realität konfrontiert wurden, dass es eigentlich gar nicht so gut ist. Und es ist so ein... Und natürlich spielt es auch noch mit anderen einschneidenden Erlebnissen zusammen, aber ich kann die Folge tatsächlich empfehlen. Die fand ich super interessant.
Voll. Aber das ist ja das Problem mit allem Mentalen. Du hast immer einen Auslöser und dann gibt es Leute, die sich in die eine Richtung entwickeln und in die andere. Also das ist ja, und du kannst vorher nie sagen, in welche Richtung es geht. Also das ist ja da auch so.
Also ich verlinke das auch nochmal in die Shownotes, aber ich finde das eine sehr, sehr gute Folge. Das war das Beste, was ich eigentlich tatsächlich gefunden habe. Weil die restlichen Sachen, die ich gegoogelt habe, muss ich ganz ehrlich sagen, also deswegen habe ich hier sehr viel so Originalquellen ein bisschen reingebracht, diesen Aufsatz, den die damals geschrieben haben, ein bisschen auch diesen Test, der von einem Mann auch, wenn ich mich richtig erinnere, auch entwickelt wurde. Weil es gibt, wenn ihr das googelt, es gibt 1 Milliarde Tipps dazu. Anscheinend gibt es wahnsinnig viele Leute, die damit zu kämpfen haben. Das ist gut zu wissen. Auf der anderen Seite sind halt viele davon auch einfach mau, muss ich sagen. Ich glaube, da muss einfach jeder auch ein bisschen seine eigenen Wege finden, weil nur als Beispiel ein Tipp, den ich gefunden habe, auf der Website des EU-Parlaments wieder war, wo ich mich auch freue, die haben einfach wilde Sachen, die sie publishen, war: Rede mit anderen Leuten in deinem Unternehmen über dein Imposter-Syndrom. Genauso habe ich auch geguckt. Und da habe ich so, natürlich, ja, okay. Kannst mit einer, wenn du dich wirklich gut mit einem Arbeitskollegen verstehst, kannst du es machen. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist, wenn du mit Leuten aus deiner Arbeit über Imposter-Syndrom sprichst, weil am Ende hat man nicht so viel Zeit, dass man da wirklich so eine. Ich würde mich eher mit einer sehr guten Freundin hinsetzen und mal drüber reden, weil am Ende, die anscheinend haben fast. Also die meisten Leute das manchmal oder mal mehr, mal weniger, mal 62, mal 84 Punkte. Aber weil ganz ehrlich, ist dir das schon mal aufgefallen, wenn du Leuten in der Arbeit, wo alle leisten müssen, sowas sagst wie, oh, manchmal habe ich Imposter-Syndrom. Das Einzige, was du zu hören bekommst, ist, oh, ich auch. Und am Ende bist du dann damit beschäftigt, der anderen Person zu erklären, dass sie doch schlau ist, anstatt dass dir jemand zuhört und du irgendwie
voll. Oder du hast auch das Gegenteil, wenn es eine Person ist, die dich nicht mag, denkt sie so, ja, solltest du auch haben. So ungefähr.
Also ich würde, nicht mal, aber genau das meine ich mit, es gibt so viele unterschiedliche Tipps, Trips, keine Ahnung was. Ich würde erstmal sagen, hört euch, falls ihr das Problem kennt, mal die Folge an. Da wird auch oft ziemlich viel hingewiesen, was ich ganz interessant finde. Und ansonsten würde ich einfach mal mit jemandem reden, den ihr sehr gut kennt, so wie ich mit dir.
Machen wir so.
So. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr kommt selbstbewusst mit nur einem gesunden Ausmaß an Selbstzweifeln durch die Welt. Macht mal den Test. Schön.
Ja.
Falls ihr eure Ergebnisse mit uns teilen wollt, macht das sehr gerne. Wenn es hoch ist, ja, ihr seid unter euresgleichen und
ja, mich würde aber auch interessieren, mal jemanden, wo das sehr niedrig ist.
Ah,
wie lebt ihr und ist was es besser?
Ja. Ja, und was haben eure Eltern gemacht? Also dann, bis bald. Ciao.
Bis bald, ciao.